Wieso? Von RBB Kultur. Das Geräusch explodierender Senfkörner in heißem Öl weckt mich. Ich muss eingeschlafen sein, während ich die Namen aufsagte. Ich höre Ma und Bruno Didi über das verschwundene Mädchen tuscheln. »Du musst auch vorsichtig sein, Bruno«, sagt Ma. »Wer immer das ist, es geht ihm nicht nur um Kinder. Anschall ist 19 oder 20. Vergiss das nicht.« 16, sage ich und setze mich auf. »Wie lange bist du schon wach?«, fragt Ma. Sie wirft Zwiebeln in die Pfanne und rührt, dass die Kelle an den Seiten entlang schrappt. »Ma, stimmt es, dass jemand die Kinder entführt, um sie zu essen?« »Was?« »Weil unser Fleisch so zart ist.« »Hast du ihm diesen Quatsch erzählt?«, fragt Ma Bruno Didi und versucht, ihr mit der linken Hand eine Ohrfeige zu geben, trifft aber daneben. »Hab ich nicht«, kreischt Didi. »Die Wahrheit ist, dass Chandni an dem Abend allein auf der Straße war«, erzählt meine Mutter. »Sie wollte Gulab Jamuns essen und ihre Mutter gab ihr Geld, um welche zu kaufen.« »Wer macht sowas in so schlimmen Zeiten?« »Hätte die Frau sie nicht selbst holen können?« Ma gibt klein gehackten Ingwer und Knoblauchzehen zu den Zwiebeln, dann je eine Prise Kurkuma, Koriander und Kumin. »Chandni und ihre Familie wohnen direkt neben dem Bazar«, sagen die Leute. Didi wischt sich die Hände an ihrem Kamis ab und fährt fort. »Ungefähr so wie wir neben Shanti Chachi.« »So nah kann es nicht sein«, sagt Ma. »Vielleicht war ihre Ma gerade mit dem Abendessen beschäftigt, so wie du jetzt.« »Selbst wenn Vishnu Bhagwan mir persönlich befehlen würde, dich abends aus dem Haus zu lassen, ich würde mich weigern.« Papa kommt rein und schaut mich mit ernstem Gesicht an. »Was habe ich gerade gehört? Wenn wir glauben, dass du lernst, treibst du dich im Bootbazar rum?« Mars Kelle hört auf zu rühren. »Ich bin die ganze Zeit hier«, protestiere ich. »Auch jetzt. Siehst du mich nicht?« »Es reicht«, schreit Papa. »Findest du das etwa komisch? Wir haben euch nie daran gehindert, zu tun, was ihr wollt. Euch beide nicht.« Er schaut Bruno Didi an. »Aber es gibt Grenzen.« »Papa, jetzt hör mal gut zu, Bruno. Das geht auch dich an. Von jetzt an hat das Laufen und Trainieren nach der Schule ein Ende. Hast du verstanden?« »Aber meine Landes, ich...«
»Du bringst Jay von der Schule nach Hause und bleibst mit ihm hier. Nimm ihn an die Leine, wenn es sein muss.«
»Der Trainer bringt mich um«, protestiert Didi.
»Trainiert er etwa das indische Cricket-Nationalteam?« sagt Papa. »Er ist bloß ein Taugenichts, der in der Schule Sportunterricht gibt.«
»Die Landesmeisterschaften sind eine Riesensache, Papa. Der Trainer verlangt, dass wir jeden Tag trainieren, sogar sonntags.«
Es riecht nach verbrannten Zwiebeln, weil Ma nicht mehr auf die Pfanne geachtet hat. Ich frage mich, wie ich übermorgen zu Dutrams Teestand kommen soll.
»Die Kinder werden nur nachts entführt, Papa«, sage ich. »Didi und ich sind immer zu Hause, bevor es dunkel wird.«
»Ja, das stimmt«, sagt Didi.
Und in ihren Augen schimmern Tränen der Wut.
»Papa!«
»Ich will nichts mehr hören, Bruno. Und du, Jay, kriegst es mit mir zu tun, wenn du dich noch mal im Bazar rumtreibst. Glaub ja nicht, ich würde das nicht erfahren.«
Wie ein Löwe im Käfig tigert Bruno Didi am Sonntagmorgen im Haus auf und ab. Und das frisch gewaschene Haar fliegt ihr wie eine Mähne ums Gesicht.
»Unfassbar«, sagt sie.
»Papa hat den Verstand verloren«, sage ich. »Ich bin spät dran und wahrscheinlich hat Dutaram meinen Job längst einem anderen übertragen. Ich weiß, dass ich mit einer Tracht Prügel rechnen kann, wenn Ma und Papa mich dabei erwischen, dass ich gegen die Auflage verstoße und mich im Bazar rumtreibe, aber die Prügel wären noch heftiger, wenn sie merken würden, dass die Parachute-Flasche halb leer ist und ich der Dieb bin. Ich will kein Dieb sein. Ich bin Detektiv. Jasus Jay gehört zu den Guten.«
»Ich darf das Training heute nicht verpassen«, sagt Didi. »Ich musste gestern schon früher weg. Wenn das so weitergeht, wird mich der Trainer durch die blöde Harini ersetzen.
Sie ist nicht halb so schnell wie ich, aber der Trainer ist dick mit ihrem Papa befreundet.«
Warum gehst du nicht einfach hin, Didi? Ich sage Ma und Papa nichts. Damit du dich selbst wieder im Bazar rumtreiben kannst? Ich gehe nur zu Paris. Wir wollen zusammen lernen. Großes Ehrenwort. Vielleicht gucken wir ein bisschen fern. Aber wir lernen auch. Didi denkt drüber nach, während sie noch immer auf- und abmarschiert, dass der Fußboden zittert. Alle Opfer sind nachts entführt worden, erklärt sie. Das hatte ich Papa doch auch schon gesagt. Da sind wir längst zu Hause. Ich weise sie nicht darauf hin, dass sie nur meine Worte nachplappert. Die blöde Harini darf auf keinen Fall deinen Platz einnehmen, sage ich stattdessen. Aber Paris Ma wird unsere Ma anrufen und ihr erzählen, was wir machen. Paris Ma arbeitet am Sonntag, genau wie unsere. Und ihr Papa fährt jeden Sonntag auf die andere Seite des Flusses, um seine Eltern zu besuchen. Sie lassen Paris allein zu Hause? Sie bringen sie ins Lesezentrum, wenn es geöffnet ist. Aber heute bleibt sie zu Hause. Das ist nicht gelogen. Paris hat es mir erzählt. Didi schickt mich vor die Tür, damit sie ihre Sportsachen anziehen kann. Als sie sich umgezogen hat, darf ich wieder reinkommen. Sie bindet das Haar mit einem weißen Haarband zu einem Pferdeschwanz. Das hätte Ma niemals erlaubt. Wenn man feuchtes Haar zusammenbindet, wachsen nämlich hässliche Früchte drin, die man nicht rausklauben kann oder so. Dann muss man den ganzen Kopf kahl scheren, behauptet sie. Ich trage bereits die übliche Cargohose und zwei T-Shirts. Und über die ziehe ich jetzt noch einen roten Pulli. Nachdem wir uns vergewissert haben, dass Shanti Chachi und ihr Mann nicht draußen sitzen, laufen wir los. Zum Glück sitzt Paris vor ihrer Haustür und lernt. »Kannst du dafür sorgen, dass dieser Dummkopf bei dir im Haus bleibt?« sagt Runo Didi, packt mich am Nacken und schiebt mich zu ihr. »Er darf nirgendwo hin, vor allem nicht in den Bootbazar.« Ihre Stimme klingt anders als sonst. Mit mir kreischt sie immer rum, aber mit Paris ist sie so höflich wie mit einem Erwachsenen. »Schwör, dass du nichts anstellst, Jay«, sagt Paris. Ich ziehe die Oberlippe bis zur Nase, sodass ich aussehe wie ein Schwein. Dann sage ich, »Ich schwöre bei Gott.« Gott weiß, dass ich es nicht ernst meine. Schon ist Didi weg. »Ich muss aber in den Bazar«, erkläre ich. »Du hast geschworen«, wendet Paris ein. »Ist erst 2 Sekunden her. Hast du keine Angst, dass dich Gott bestraft?« »Ich will nur Gulab Jamuns kaufen, das versteht Gott.« »Woher hast du das Geld für Gulab Jamuns?« »Setz dich einfach hier hin.« »Ich bin es leid, dass mir jeder sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Fahis hat mir einen Job im Bootbazar besorgt«, platze ich heraus. »Was?« »Ich muss Didi das Geld zurückgeben, das sie mir für die Purple Line geliehen hat.« »Sie will es zurück?« »Sie hat nichts gesagt, aber ich will es ihr zurückgeben. Es soll eine Überraschung sein. Sie weiß nicht, dass ich arbeite. Du darfst es niemand sagen.« »Du lügst wie gedruckt. Die ganze Zeit.« »Dann komm mit und überzeug dich selbst.« Paris wartet, bis ihre Nachbar Chachi uns den Rücken zukehrt. Dann sprinten wir in Richtung Bazar. Wie immer ist hier jede Menge los. Die meisten Leute haben sich vor einem Laden versammelt, der kleine Weihnachtsmänner und Teddybären mit runden, an den Rändern gerüschten Mützen verkauft. Dutaram wirft mir nur einen Blick zu. »Wo kommst du jetzt erst her? Das macht für heute nur den halben Lohn. Mehr gibt es nicht.« »Kinderarbeit ist verboten«, flüstert mir Paris zu. »Geh einfach«, sage ich. Sie sieht, wie Samosa unter dem Karren an seinen Geschlechtsteilen leckt und verdreht die Augen. Er macht das, um mich in Verlegenheit zu bringen. »Komm vor deiner Didi zurück«, sagt Paris. Sie hält sich immer an die Regeln, aber sie versteht auch, warum man gelegentlich dagegen verstoßen muss. Dutaram schickt mich zu einem Laden in der Nähe, um Zimt zu kaufen, der ihm ausgegangen ist. »In der Winterkälte haben alle Verstopfung«, sagt er, »und dann trinken sie Tee.« »Flohsamen ist besser«, sage ich. »Das musst du den Leuten aber nicht auf die Nase binden«, warnt mich Dutaram. Ich bringe ihm ein Bündel Zimtstangen und höre mir die Neuigkeiten aus dem Bastille an, die ständig um seinen Stand schwirren. Die heutigen Nachrichten haben einen panischen Unterton. Die Leute sagen, sie hätten Angst, ihre Kinder allein zu Hause zu lassen. Sie machen die Polizei verantwortlich, die von Chandnis Eltern Schmiergeld gefordert hat, statt die Vermisstenanzeige aufzunehmen. Manche wollen eine Demo gegen die Polizei organisieren, andere meinen, das würde nur dazu führen, dass unsere Häuser von Bulldozern plattgewalzt werden. Ein Mann sagt, dass der Pradhan und seine Hindu-Samaj eine Demonstration planen. Es würden nur Hindu-Kinder verschwinden, deshalb müssten ja Muslime dahinter stecken. Ein anderer sagt, dass Anshas Boyfriend ein Hindu ist. Diese Eilmeldung muss von Naina stammen. Oder von der gebleichten Kundin, die mitgehört hat. Trotzdem hält es die Leute nicht davon ab, den Muslimen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Dutarams Kunden sind größtenteils Hindus. Sie finden, Muslime hätten zu viele Kinder und würden ihre Frauen schlecht behandeln. Letztlich könnte man Leuten, die von rechts nach links schreiben wie Muslime in ihrer teuflischen Sprache, eben einfach nicht trauen. Niemand glaubt, dass Chandni weggelaufen ist. Dafür ist sie zu klein. Das bedeutet, dass im Bastille tatsächlich ein Kindesentführer sein Unwesen treibt. Vielleicht sogar mehr als einer. Und wir haben nicht mal jemand wie Mäntel, der uns beschützt. Irgendwann am späten Nachmittag gibt mir Dutaram einen schweren Teekessel, um dessen Henkel ein dickes Tuch gewickelt ist, und einen Stapel ineinander gesteckte Gläser. Die soll ich eine Gasse weiter zu den Kunden eines Juwelierladens bringen. Er bekommt viele solcher Bestellungen per Handy. Beim Gehen denke ich gerade drüber nach, dass ich mittlerweile viel weniger Tee verschütte, als plötzlich Runu Didi vor mir steht. Sie hat mich schon gesehen, bevor ich mich verstecken kann. Didi hat eine Abkürzung durch den Bootbazar genommen. Pech gehabt. Sie ist dermaßen überrascht, dass sie kein Wort rausbringt. Ihre Augen werden so rund wie die einer Eule. Ihr Mund öffnet und schließt sich, aber kein Ton kommt raus. Und sogar der Schweiß, der ihr übers Gesicht läuft, weil sie immer nur rennt, statt zu gehen, gefriert für einen Augenblick. Sie kommt näher, hebt mein Kinn an und mustert mich, als wollte sie sich vergewissern, dass ich es bin, Jay. Dann betrachtet sie den Kessel und die Gläser in meinen Händen. »Ich arbeite jetzt aber nur sonntags«, sage ich hastig. »Ich gebe dir die Hälfte meines Lohns ab. Dann kannst du dir neue Laufschuhe kaufen und die alten wegwerfen.« Ich zeige auf ihre abgewetzten schwarz-weißen Männersportschuhe, die Ma dem Wächter eines Hi-Fi-Gebäudes gebraucht abgekauft hat. »Was?« »Ich kann jetzt nicht reden. Die Leute warten auf ihren Chai.« »Jay, sag mir, was hier los ist.« »Ich arbeite«, sage ich, und gehe weiter. »Aber warum? Zu Hause machst du keinen Finger krumm.« »Bezahl mich und ich stehe im Morgengrauen auf und hole Wasser für dich.« »Wozu brauchst du Geld?« Ich schweige, denn wir sind bereits am Juwelierladen angekommen. Ich verteile meine Teegläser unter den burka-tragenden Frauen, die auf Kissen am Boden sitzen und auf die Halsketten und Armreifen zeigen, die sie sich ansehen wollen. Der Besitzer hofft wohl auf einen großen Reibach, wenn er bereit ist, für ihren Tee zu zahlen. Nicht mal in einem Fünf-Sterne-Hotel kriegen sie so einen Tee, macht er den Frauen weiß. Runu, Didi und ich warten draußen, dass sie fertig werden. »Seit wann geht das schon?« will Didi wissen. »Wirst du mich bei Ma und Papa verpetzen? Nur wenn du ihn verrätst, dass ich weiter trainiere.« Ich versuche zu pfeifen, um cool zu wirken, aber es kommt nur Luft raus. »Es ist gefährlich, nach Anbruch der Dunkelheit draußen zu sein«, sagt sie. »Selbst ein Dummkopf wie du weiß das. Stimmt's?« Dutaram geht sonntagabends immer ins Kino. Deshalb macht er seinen Stand spätestens um 5 dicht. Er guckt sich sogar Flops an. »Letzte Woche, pass bloß auf, dass du nicht entführt wirst, okay?« Runu Didi versetzt mir einen seltsamen Klaps auf den Kopf. Ich tue so, als hätte mich ein Geist berührt und schüttle mich. Sie deutet einen Fausthieb in mein Gesicht an. Dann läuft sie los und rennt fast die Leute um. Sie fluchen und fragen, ob sie sich etwa für eine Hi-Fi-Madam hält, die ein Flugzeug kriegen muss. Am nächsten Morgen komme ich gar nicht erst dazu, Paris und Faiz zu berichten, was ich am Teestand gehört habe. Denn Paris zetert nonstop rum, weil wir ihr nichts von meinem Job erzählt haben. »Ihr beide habt also einen Jungsclub gegründet, was?« Na schön, ich brauche euch auch nicht. Ab sofort ist Tanvi meine beste Freundin.
Tanvi interessiert sich doch nur für ihren Wassermelonenrucksack, sagt Faiz.
Paris läuft wutschnaubend vor uns her. Ich flüstere Faiz zu, dass sie nichts von dem geklauten Geld weiß.
Hab ich mir gedacht, antwortet er.
Beim Appell spricht Paris nicht mit uns und auch nicht später. Kirpal Sir beginnt mit seiner Sozialkundestunde, es geht um Cricket, aber davon verstehen wir mehr als er. Dann wälzt sich ein seltsamer Radau ins Klassenzimmer.
»Bulldozer«,
ruft jemand.
»Nein«,
rufe ich zurück. Ich weiß nicht, was für ein Radau das ist, aber ich will auf keinen Fall, dass es Bulldozer sind.
»Ruhe«,
kreischt Kirpal Sir. Der Radau schwillt zu tosender Lautstärke an. Wir stürzen aus der Tür in den Gang. Kirpal Sir versucht erst gar nicht, uns aufzuhalten. Draußen vor der Mauer verwandelt sich der Radau in wütende Slogans.
»Gebt uns unsere Kinder zurück, sonst passiert was!«
Dann brüllt eine Stimme, die wir gut kennen, in eine Flüstertüte.
»Vergesst nicht, Indien gehört uns! Indien gehört den Hindus!«
Quarter. Über diese Demonstration haben die Leute am Teestand gesprochen, erzähle ich Paris und Faiz. Aber ich wusste nicht, dass sie heute ist.
»Muslime haben Bahadur und Omvi entführt und auch die anderen Kinder«, erläutert Gaurav auf dem Gang.
»Die Hindu Samaj wird ihnen das Handwerk legen.«
»Sollten sie nicht lieber gegen die Polizei demonstrieren?«, sagt Faiz.
»Sie haben davon geredet, dass es auch gegen die Polizei geht«, sage ich.
Kirpal Sir palavert mit anderen Lehrern auf dem Gang. Als die Demo weiterzieht und mit ihr der Lärm, fordert er uns auf, wieder in den Klassenraum zu gehen. Es dauert eine Ewigkeit, bis alle sitzen. Ein Junge hat ein Fläschchen mit Flüssigkeit und einen Plastikring dabei und pustet Seifenblasen in die Luft.
»Versucht ja nicht, euch während der Pause aus dem Staub zu machen«, warnt uns Sir, nachdem wir lange genug Seifenblasen gejagt haben.
»Wir können von Glück reden, wenn das Ganze nicht in einen Aufstand ausartet.«
»Gibt es einen Aufstand?«,
fragt Gaurav und kann sein Entzücken kaum verhehlen.
»Fang du jetzt bloß keinen an«, sagt Kirpal Sir.
»Aufstand, Aufstand, Aufstand«,
ruft Gaurav und sieht Faiz an. Die rote Ticker auf seiner Stirn scheint zu glühen.
»Er kann dir nichts tun«, sage ich zu Faiz.
»Soll er es versuchen«, sagt Faiz.
Die anderen muslimischen Schüler unserer Klasse rutschen auf ihren Stühlen hin und her, als hätten sie was verbrochen.
»Diese Leute meinen nicht, was sie sagen«, sagt Paris zu Faiz.
Offenbar ist sie nicht mehr sauer auf uns. Faiz streicht die Seiten seines Schulhefts glatt. Seine Hände zittern.
Chandni. Götter waren gut, Dämonen schlecht. Spinat war gut, Nudeln waren schlecht. Gestern war es gut wie Götter und Spinat. Aber heute war es schlecht wie Dämonen und Nudeln.
Das wusste Chandni, weil Nishadidi den ganzen Abend durchs Haus gestampft war, statt leise zu gehen. Den Blumenkohl zerhackt hatte, als würde sie einen Baum fällen, und das Baby viel zu heftig geschaukelt hatte, um es in den Schlaf zu wiegen. Und jetzt gerade, als sich Chandni wie jeden Abend auf ihren Schoß hatte setzen wollen, hatte Nishadidi sie weggeschoben und gesagt, »Geh, mach was anderes.« Chandni wusste nicht, was dieses andere sein sollte. Jeden Abend, wenn das zu laute und zu kleine Baby eingeschlafen war, sagte Didi ihren Brüdern, sie sollten ihre Hausaufgaben machen, schaltete den Fernseher auf sehr leise und sah sich eine Serie an, in der eine Frau wochenlang im Krankenhaus lag und nicht aufwachte, nicht mal wenn ihr Mann sie besuchen kam. Anfangs besuchte er sie jeden Tag, später kaum noch. Nishadidi schaltete nie Chota Bhim oder Tom und Jerry ein, nicht mal wenn Chandni »Bitte, bitte, bitte« sagte. Aber sie kitzelte Chandni und tat so, als würde sie ihre Hände aufessen und flüsterte »Lecker, lecker«, bis Chandni Tränen über die Wangen liefen, So sehr versuchte sie, das Lachen zu unterdrücken, um das Baby nicht zu wecken. Das Baby schrie immer zu. Manchmal sogar, wenn Ma es unter der Bluse stillte. Dann bekam es Milch in die Nase und hustete und schrie noch lauter. Ma sagte, bei Chandni wäre es genauso gewesen, als sie noch ein Baby war. Aber jetzt mochte Chandni lieber Erwachsenendinge. Kurkur, Kitkat und Alutiki. Und schon der Anblick von Ma's Milch, die ihre Bluse durchnässte, war Igitt. Inzwischen war es still im Haus. Und Chandni hörte nur noch das Kritzeln der Bleistifte auf dem Papier und die leisen Stimmen aus dem Fernseher. Didi saß mit der Fernbedienung in einer Hand und stellte die Lautstärke leiser, wenn die Männer und Frauen im Fernseher ihre Stimmen erhoben, oder lauter, wenn sie leise sprachen. Dann schrie wieder das Baby. Chandni steckte sich die Finger in die Ohren. Der Geruch von Babys Kaka stieg ihr in die Nase. Baby Kaka stank wie fauler Fisch. Didi brachte das Baby nach draußen, um ihm den schmutzigen Popo zu waschen. Ihre Brüder ließen die Hausaufgaben liegen, rissen sich die Fernbedienung unter den Nagel und zappten durch die Kanäle, bis sie ein Cricketspiel fanden. Sie zogen Chandni an den Haaren und lachten, als ihr die Tränen in die Augen schossen. Sie stand auf, ging vor die Tür und sah zu, wie Nisha Didi das Baby beruhigte. Der Mund des Kleinen klebte an Nisha Didis Pullover und hinterließ dort einen runden, feuchten Fleck. Chandni streckte die Arme nach dem Baby aus. Didi gab es ihr, aber der Kleine strampelte und versuchte, eine hübschen rosa Halskette zu reißen, die Chandni trug. Didi nahm ihn wieder zurück und machte Scht, Scht, Scht. Sie versuchte, das Baby aufs Bett zu legen, aber es wollte auf ihrem Arm bleiben. Es quengelte. Und Didi war gereizt. Die Brüder unterhielten sich über Cricket. Sie sprachen gleichzeitig, zwei Stimmen, dieselben Worte. Sie waren ein Jahr auseinander, aber Ma sagte, sie wären wie Zwillinge. Didi fauchte sie an. Sie sollten leise sein. Ihre Brüder antworteten, sie solle aufhören, sich wie ihre Chefin aufzuführen. Das Baby plärrte. »Können wir es nicht leiser stellen, so wie den Fernseher?« fragten die Brüder. Didi murmelte etwas, das Chandni nicht verstand. »Du sollst nicht fluchen«, sagten die Brüder und drückten auf einen Knopf an der Fernbedienung, bis der Fernseher lauter war als das Baby. »Ihr macht mich noch verrückt«, rief Didi, marschierte durchs Haus und schaukelte das Baby so heftig, als wollte sie es am liebsten in die Gasse schleudern. Ihre Füße stießen gegen einen Topf mit Dahl von gestern, den sie heute mit etwas Wasser wieder aufgewärmt hatte. Der Topf kippte um. Das Dahl landete auf dem Boden. Chandni mochte es nicht, wenn Didi wütend war. Es kam nur selten vor. Tag für Tag wusch Didi ihre Kleider, machte ihnen Mittag und Abendessen, warf Steine nach den Hunden, die kamen, um sie zu beißen, wenn sie auf der Mülldeponie die Hose runterzogen oder den Rock hoben, um klein oder groß zu machen. All das tat Didi, ohne zu murren oder laut zu werden. Chandni wusste, wie sie den Abend besser machen könnte. Sie kletterte auf einen Hocker und tastete hinter dem gerahmten Foto von Durga Mata an der Tür nach dem 20-Rupien-Schein, den Nana ihr bei seinem Besuch zum Geburtstag geschenkt hatte. Er hatte gesagt, sie solle ihn für sich behalten. Ma und Papa würden ihr das Geld nur abnehmen und für etwas Nützliches wie Gemüse ausgeben. Nana wollte, dass Chandni es für etwas weniger Gutes ausgab. Budi Kabal zum Beispiel. Allein bei dem Namen sprudelte sie vor Lachen. Haar einer alten Dame. Eine rosafarbene, um einen Stock gewickelte Zuckerwolke hatte mit dem Haar einer alten Dame nicht viel zu tun. Draußen war es dunkel. Chandni stahl sich aus dem Haus und lief los. Niemand rief sie zurück. Sie hüpfte zum Bazar, wo einige Läden schon geschlossen waren, andere nicht. Sie fragte sich, wie spät es sein mochte. Niemand hatte ihr beigebracht, eine Uhr zu lesen. Der Mann mit der Zuckerwatte war nicht da, und sie wurde fast ein bisschen traurig. Doch dann sah sie, dass der Stand, der Gujias und Gulab Jamuns verkaufte, noch aufhatte. Sie gab dem Verkäufer ihren Schein und zeigte auf die Gulab Jamuns, die in einem Glasbehälter mit zuckrigem Sirup schwamm. Der Mann holte mit einer Kelle welche heraus, füllte sie in eine Plastiktüte und beugte sich über den Tresen, um sie ihr zu reichen. Er gab ihr kein Wechselgeld zurück. Doch das war in Ordnung. Die Gulab Jamuns würden Didis schlechte Laune im Nu vertreiben. Ein Biss genügte, und das Glück würde auf Didis Zunge zurückkehren und ihre Augen zum Glänzen bringen. Die Straße war fast leer. Die Nacht brachte allerlei seltsame Geräusche. Klipp-klapp, Ritze-Ratze, Knister-Knaster, Holter-die-Polter. Manche waren vielleicht auch noch vom Tag übrig, als sich zu viele Leute in den Geschäften unterhielten und nicht alle Stimmen Gehör fanden. Jetzt drangen sie durch Spinnenweben bedeckte Decken, hinter Türen und unter summenden Kühlschränken hervor und waren so laut, wie sie nur konnten. Chandni mochte diese Geräusche nicht. Sie krochen ihr in die Ohren wie Würmer und waren so kratzig wie Wolldecken. Dann hatte sie eine gute Idee. Sie gluckste wie eine Henne, bellte wie ein Hund und miaute wie eine Katze. Damit die Geräusche, die ihr in der Dunkelheit nachjagten, nicht wussten, ob sie ein Huhn, ein kleines Mädchen, ein Hund oder eine Katze war. Die Geräusche wären verwirrt und würden sie in Frieden lassen. Sie hüpfte und sprang. Ihr Katzenschwanz plusterte sich auf. Sie pickte mit ihrem Hühnerschnabel im Boden und leckte mit der Hundezunge den klebrigen Sirup von der Plastiktüte und ihren Pfoten. Plitsch, platsch. Sie war fast schon zu Hause.